Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Perspektiven. Mein Name ist Marc Gegenfurtner. Perspektiven, der Podcast mit dem schlechten Sound und den guten Gästen. Wir arbeiten zwar an dem Sound, an den Gästen nicht, die bleiben gewohnt gut, weil wir verschiedene, unterschiedliche Aspekte der Kultur und der Menschen, die für Kultur stehen, ins Gespräch bringen wollten. Heute darf ich sprechen mit Anna-Katharina Hahn, die nicht nur zu den Schriftstellerinnen gehört, die reflexartig genannt werden, wenn man zeitgenössische Literatur und Stuttgart in einem Atemzug nennt. Als geborene Katholikin ist sie auch die Gewährsfrau für literarisch verarbeiteten Pietismus. Die auf den Fildern geborene und im Stuttgarter Süden aufgewachsene scheint nach ihrem Studium der Germanistik, Anglistik und Volkskunde einen Hang zum Bewahrenden im Deutschen Bibelarchiv und der Handschriftenabteilung der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek ausgelegt zu haben und hat dies beim Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb mutmaßlich in ihrer Erzählung Kavaliersdelikt verarbeitet, wo dem Text die gelungene Beschreibung einer, Zitat, Schmalspurweltatmosphäre bescheinigt wurde. Immerhin hat sie sich fortan hauptberuflich der Schriftstellerei verschrieben und mit ihren bislang 4 Romanen zahlreiche Preise verdient, darunter den allerletzten, also das heißt 2010 letztmalig verliehenen Heimito von Doderer Preis, sowie zuletzt den Preis der Stiftung Ravensburger für den besten Familienroman. Anna-Katharina Hahns Schreiben bezieht sich wiederholt auf Stuttgart und seine Menschen. Sie schreibt, vielleicht aus einem ähnlichen Antrieb heraus, seit 2015 Kolumnen für die Stuttgarter Zeitung. Darin beschäftigt sie sich auch mit den spezifisch Stuttgarter Eigenschaften, Riten und gegebenenfalls auch Mythen wie Stuttgart 21. Mit der in Stuttgart lebenden und arbeitenden Mutter von 2 Kindern möchte ich heute gerne sprechen über ihren Weg zur Schriftstellerei, Stuttgart als literarisches Sujet, aber auch als besondere Literaturstadt und über die Herausforderungen, denen man als Autorin gegenübersteht und vielleicht auch darüber, was es mit der Schmalspuratmosphäre auf sich hat. Schönen guten Tag, Frau Hahn.
Grüß Gott, Herr Gegenfurtner.
Frau Hahn, ich versuche den Podcast immer zu beginnen mit der allgemeinen Frage, was für Sie eigentlich Kultur so ganz persönlich ist.
Ja, da ich ja Volkskunde oder europäische Ethnologie studiert habe, schaffe ich es nicht, den Kulturbegriff so eng zu fassen und muss immer denken, dass per Definition, der ja schon eigentlich sich auf alles vom Menschen Geschaffene, was irgendwie das Leben leichter macht und veredelt bezieht und dass es vom Buttermesser bis zur Oper eigentlich alles sein kann. Und das macht es mir ein bisschen schwer. Aber ja, ich glaube, Kultur ist einfach nahezu jede menschliche Äußerung, die wir tun im bewussten Sinne, also alles, was über Schlafen, Fressen und Fernsehen hinausgeht und sich ein bisschen dem Höheren zuwendet, könnte ich mir als kulturellen Akt vorstellen. Aber klar, wenn wir jetzt hier darüber sprechen, dann sprechen wir über Literatur, wir sprechen über Theater, Musik, Kunst, Architektur und sicher auch ein bisschen über Kultur in der Stadt, was das bedeutet, Street Art und Graffiti vielleicht und Kunst am Bau, weiß der Kuckuck. Also das würde ich dann auch wieder sehr weit fassen.
Ja, das Feld ist weit. Wo würden Sie denn sagen, sind Sie zum ersten Mal mit Kultur und mit welcher in Berührung gekommen? Was hat Sie denn geprägt?
Auf alle Fälle Bücher. Zu Hause volle Bücherregale. Das kann ich also mit ganz großem Dank meinem elterlichen und großelterlichen Haus sagen. Da wurden Bücher in großen Mengen und in großer Variabilität angeboten, alles Mögliche. Es wurde vorgelesen, es wurde nichts verboten zu lesen. Und ich bin zu vielen Büchern gekommen, die ich erst später verstanden habe, obwohl ich sie früh gelesen habe. Ja, Theater auch, also früh ins Theater mitgenommen worden, auch früh in die Kirche mitgenommen worden, was ich glaube ich auch als Kulturgut und für mich prägend gefunden habe, auch beide Kirchen, katholische und evangelische. Ja, und es gab Bilder, es gab Großeltern von der väterlichen Seite, die Schauspieler waren, und Großeltern von der mütterlichen Seite, die Lehrerinnen und Lehrer waren. Also es gab genug vom Bildungsbürgertum, vom Mittleren und der Kultur, die die vermittelt haben.
Und wie haben Sie dann für sich gemerkt oder wann, dass Sie schreiben wollen? War das?
Es klingt immer so sehr pathetisch und bisschen ja nach Genie-Erzählung, wenn ich das sage, aber es ist halt wahr und deswegen erzähle ich es. Ich habe eigentlich schon geschrieben, als ich in der Grundschule war und habe schon ein Märchen geschrieben und ein kleines Ritterromänchen. Aber es war, das ist halt dann die Krux eines so bürgerlichen Elternhauses, halt keine Berufsperspektive. Die Schauspieler-Großeltern haben eher die Furcht vor einer Bohem-Existenz geweckt, als dass man gesagt hat, das kann ich auch werden. Es ist schon mir in die Wiege gelegt worden, dass man was Ordentliches zu werden hat. Und auch wenn meine Familie mein Talent bewundert hat, auch wenn man das gesehen hat, dass ich immer geschrieben und gelesen habe, war es halt doch immer behaftet mit einem Geschmäckle, wie man so schön sagt, weil es eine brotlose Kunst ist. Und ich habe mich auch lange, lange davor gefürchtet, zu sagen, ich bin Schriftstellerin und nicht, ich bin eine Hochstaplerin oder eine Doktorandin, die heimlich verschiedene Dateien im Mikrofischleseraum aufmacht, die nichts mit der DIS zu tun haben. Und ich bin dann irgendwie da reingeraten, weil es nicht anders ging. Würde auch wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich nichts anderes kann. Und weil ich ja auch schon glaube, dass der letzte Funke ein Geschenk ist, so das Unerklärbare, was ich von diesem Talent habe, dass mir das geschenkt worden ist, dass es auch meine Aufgabe ist und dass ich das Talent bekommen habe, um irgendwie damit auch was zu machen. Und jetzt gibt es schon auch Zeiten, in denen ich nicht mehr denke, es ist nichts rechts und, und es ist ja nur ein, ja, was Fahrensleute machen, und jetzt bin ich halt auch bei den Fahrensleuten und es ist gut.
Ja, Sie haben ja auch den Härtetest, den man, glaube ich, als Schriftstellerin haben kann, auch dann recht früh schon gehabt, nämlich das vorher erwähnte Klagenfurt. Das war ja ein spannender Jahrgang. Wie war denn das? Wer war dabei? Wie war es für Sie?
Es war grauslich. Also es war wirklich eine traumatische Erfahrung, könnte man fast sagen. Aber ich bin ja immer noch da und schreibe weiter. Aber ich war auf Platz 1 zu lesen ausgelost. Und da kreuzt ja die Jury bekanntermaßen die Klingen und ruft sich so ein bisschen ein. Also es wurden reihenweise Menschen zum Weinen gebracht, vor allem Männer. Ich bin immer noch stolz drauf, dass ich nicht geweint habe, weder auf der Bühne noch abends in mein Bier. Aber verrissen worden bin ich Jesus-mäßig. Und ja, zum Glück hatte ich nichts zu verlieren, weil ich damals zwei Erzählbände hatte im Taschenbuch bei Surkamp. Kein Mensch kannte mich. Und ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, aber wenn ich jetzt im Nachhinein schaue, wer da alles dabei war, von Richard David Precht über Juli C. und dann Arno Geiger, alle haben nichts mit heimgebracht. Und wer dann tatsächlich reüssiert hat, war Uwe Tellkamp, dessen Name ja heute eher mit Abwatschen verbunden ist als die anderen Namen, meiner eingeschlossen. Und insofern denke ich, es war ein guter und interessanter Jahrgang. Und man sieht auch, wie Jurys funktionieren.
So dass man weiterschreiben kann, trotz Kritikerinnen.
Ja.
Und Kritikern. Was würden Sie denn sagen, wie wichtig ist denn so ein Instrument wie ein Lesewettbewerb? Das ist ja also schon nach wie vor was Besonderes eigentlich.
Ja, als Studentin habe ich das zusammen mit meinem damaligen Freund, jetzt Mann, geguckt wie andere die Fußball-WM. Also wir haben uns wirklich gesagt, Klagenfurt, wir bleiben daheim mit Bier und Chips und gucken von morgens bis abends Klagenfurt. Wir kannten wirklich jeden und dachten, ha, ja, das, was die da abliefern, das würden wir locker auch schaffen. Und das würde ich heute immer noch sagen. Aber dass so eine Dynamik der Jurymitglieder entsteht, dass es halt einfach nicht nur um Literatur geht, sondern auch um den Auftritt der Kritikerinnen und Kritiker. Das Fernsehen, was ganz anderes ist, als Bücher wirklich bewerten. Das ist was man als junger und dann auch naiver Mensch nicht weiß. Ich denke, es ist immer noch gut, um Aufmerksamkeit für Literatur zu wecken, aber ich glaube eigentlich, dass man Klagenfurt abschaffen kann, weil es irgendwie sich überlebt hat. Und spätestens seit diesem Text von Pasik und Co., der gezeigt hat, dass man Texte darauf trimmen kann, dass sie gewinnen, dass einfach eine Jury nicht in der Lage ist zu entscheiden, ob das Literatur ist, die vom mit Herzblut geschrieben wurde, wo wirklich ein Anliegen vorgebracht wird, was in einer Sprache, die überrascht formuliert ist, hat sich das überlebt. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, über Literatur zu sprechen. Und da würde ich ja lieber so ein altmodisches literarisches Quartett, da würde ich dem eher den Vorzug geben, weil das wenigstens für den Buchhandel gut ist. Also das sehe ich ganz pragmatisch.
Ich wollte gerade sagen, wenn man das ein bisschen zugespitzt den Gedanken weiternimmt, würden Sie eigentlich dafür plädieren, die Literatur eher, frage ich jetzt zurück, zugespitzt, dem Markt zu überlassen?
Nein, um Himmels Willen. Ich bin dankbar für jeden Preis und Literaturförderung, Verlagsförderung, Buchpreisbindung, das halte ich für ganz wichtig. Der Markt, der gebiert da wirklich ungeheuer, weil Sie brauchen ja nur in eine Buchhandlung zu gehen und Sie sehen ja, dass der Trash sich da häuft. Und natürlich, Lesen ist wichtig und selbst irgendeinen schlechten Krimi zu lesen oder irgendeinen, ja, jetzt schreien gleich alle Krimi-Autorinnen, Kolleginnen. Ich lese
auch. Gibt's in Stuttgart auch viele.
Ja, ich lese auch gerne meinen Krimi und ich respektiere das Handwerk, aber es ist halt doch schon noch ein Unterschied zwischen Bahnhofsbuchhandlungs, Gebrauchsliteratur und den Sachen, die andere Leute machen. Und ich glaube nicht, dass es gut täte, wenn es keine Buchpreisbindung und keine Kulturförderung mehr gäbe.
Sehe ich naturgemäß natürlich auch so, weil deswegen habe ich auch ein bisschen zugespitzt. Ich schon glaube, dass man einen gewissen Bereich schützen muss, vielleicht sogar anspruchsvolle Kriminalliteratur, die es ja auch gibt.
Eben, ja, ich weiß, gibt es viele.
Jetzt schreiben Sie ja eben keine Kriminalliteratur, sondern, wie ich schon sagte, wenn ich es ein bisschen vereinfachen darf, ja schon immer wieder auch über Stuttgart.
Ja, das ist so ein bisschen das Tattoo, was ich auf der Stirn trage, dass ich Stuttgart-Literatur schreibe. Aber es ist klar, die Stadt ist auch eine meiner Heldinnen. Und das reizt mich auch, ist auch noch lange nicht ausgereizt. Aber ich glaube, es ist eine Großstadt, ja, auch wenn das der Rest des Landes vielleicht nicht so gerne hört. Und wenn die Stuttgarter sich da auch immer unter Preis verkaufen. Und viele der Geschichten, die meinen Heldinnen und Helden passieren könnten, auch in anderen Großstädten, deutschen Großstädten geschehen. Auf der anderen Seite reizt mich natürlich auch, einen Ort zu beschreiben, der so sehr weißer Fleck auf der literarischen Landkarte immer noch ist. Und den neu zu beschreiben, dieses Revier zu markieren, für mich einfach aufzurollen. Ich entdecke die Stadt auch immer wieder selber und ich habe sie ja vor fast 20 Jahren erst, ja, oder wann bin ich zurückgekommen? Vor
Anfang 2000.
Anfang 2000, ja, und es war, später, Ende 2001. Hm. Und es hat vorher eine lange Zeit in jetzt anerkannten Großstädten, richtigen Metropolen, Hamburg und Berlin gegeben. Ich musste mich sehr gewöhnen, hier wieder Fuß zu fassen und habe dann die Stadt erst dadurch entdeckt, dass ich und mich mit ihr versöhnt, dass ich über sie geschrieben habe. Und seitdem lässt es mich nicht mehr los. Ich finde es auch sehr interessant zu gucken, wie die Stadt sich verändert. Ich glaube auch, es wird eine der deutschen Städte sein, die sich mit am meisten verändern wird in den nächsten Jahrzehnten, weil wir den Strukturwandel in der Automobilindustrie und den Wandel in der Autostadt erleben. Ich will nicht hoffen, so wie das Ruhrgebiet das Ende der Kohle erlebt, aber es wird auf alle Fälle ganz viele neue Visionen und ganz viel Anstrengung brauchen. Und ich freue mich darauf, das zu beschreiben und dabei zu sein. Mir gruselt es natürlich auch ein bisschen davor, wie es sein wird, wenn man hier vielleicht mal keine Autos mehr baut oder nicht mehr so viele. Also spannende Zeiten.
Jetzt haben Sie vorher den Begriff Heldin für Stuttgart verwendet. Wie macht man denn eine Stadt zur Heldin? Was macht denn eine Heldin aus als Stadt? Also ich nehme Stuttgart jetzt in den letzten Monaten auch und habe das von außen auch so wahrgenommen, wirklich als nicht nur wachsende, sondern auch kulturell sich weiter positiv ausdifferenzierende Stadt war. Aber Sie haben das ja wahrscheinlich ein bisschen weiter gefasst gemeint mit der Heldin.
Also ich...
Heldin habe ich noch nie gehört.
Ja, es ist für mich jetzt keine Heldin im Sinne von... jetzt das Wort Held ist so, Held und Heldin ist so inflationär durch Corona, Helden auch ein schwieriger Begriff, finde ich. Aber für mich Heldin im Sinne von Akteurin der Erzählung. Also fast mehr als ein Schauplatz nur, mehr als Name-Dropping von Straßen und Plätzen, die sowieso jeder schon mal gesehen hat im Film. Das ist bei Stuttgart schwierig. Es ist keine romantische Stadt, es ist keine Stadt, die so beladen ist mit Bedeutung wie Paris oder Wien oder München, Hamburg. Es gibt einfach viel, viel schönere Städte. Es gibt auch genügend Städte, die literarisch schon so vorbelastet sind, dass es ganz schwer ist, über sie zu schreiben. Und das reizt mich halt an Stuttgart. Ich glaube, der Letzte, der über Stuttgart wirklich so geschrieben hat, wie es die Stadt verdient, war Hermann Lenz, und das ist ein vergessener Autor, ein Writer's Writer, den viele Kolleginnen und Kollegen schätzen und eigentlich alle, die von ihm hören, dann sagen, oh, muss ich mal reinschauen, und dann begeistert sind. Es ist halt jemand, für den braucht man Zeit, jemand, dem Sprache wichtig ist, und ich würde schon sagen, dass der mir gezeigt hat, du darfst es, du kannst über diese Stadt literarisch schreiben, du kannst sie zur Heldin machen, indem du über das hinausgehst, dass du nur sagst, ja, ich bin jetzt hier im Leonhardsviertel rumgelaufen oder da hinten war die Stiftskirche und dann ging die Person weiter, sondern einfach mal zu gucken, was ist hier eigentlich los, warum sind die Leute so, wie sie sind, wie erlebe ich hier die Gegenwart und wie stelle ich da meine Kunst hinein, wie schreibe ich hier in diesen Voraussetzungen?
So ein bisschen flaneurhaft.
Ja, und eine internationale Stadt, eine Stadt, in der es über 100 Nationen gibt, die zusammen leben, zusammen arbeiten, und das nicht erst seit 20 Jahren, sondern schon viel länger, was ja auch wieder eine wirtschaftspolitische Begründung hat durch die Autoindustrie und die Zulieferer, dass so viele, ja, damals hat man Gastarbeiter gesagt, heute sagt man Einwanderer, gekommen sind, und das ist was keine andere deutsche Stadt, glaube ich, in dem Maße vorweisen kann.
Nehmen Sie diese Internationalität in Ihrem Umfeld, in Ihrem Direkten auch so wahr, wie Sie sie beschreiben?
Ja, schon. Ja. Also auch bis in den Freundeskreis hinein. Wobei die Internationalität sich natürlich schon verändert, und ich werde ganz ehrlich sein, ich lebe auch in meiner bürgerlichen und ja vielleicht so ein bisschen bohemmäßigen Blase und kenne dann natürlich die gutbürgerlichen Griechen und Italiener, ehemals jugoslawischen Leute, türkischen Leute, die schon lange hier sind, ja vielleicht auch noch ein paar russische Juden, Esten von der Familie. Und dann hat sich's, und mit Afrika, da wird es dann mit Einwanderern aus Afrika oder Syrern wird es schon dünner. Das sind dann eher die Leute, die meine Söhne kennen, mit denen die dann zu tun haben. Aber ich nehme es wahr, und ich nehme es wahr auch nicht als multikulturelles Wolkenkuckucksheim. Ist zu hart, aber es hat auch viele Probleme, denke ich, mit dem Zusammenleben, aber ich glaube, das ist unsere Zukunft, das ist, und es ist gut, wie es ist. Es lässt sich nicht ändern, dass Leute kommen, und die bringen viele Sachen mit, die einfach auch extrem spannend und wunderbar sind, abgesehen von ihrer Arbeitskraft, die sie hier opfern. Und ich glaube auch, dass die Stadt sich sehr verändert hat. Wer hat uns denn gezeigt, dass man auch draußen sitzen kann? Ja. Und insofern, ich wünsche mir das natürlich auch für die Literatur. Das ist ja auch ein Kennzeichen moderner deutscher Literatur.
Da wollte ich fragen, ja, kann denn Kultur oder ganz spezifisch auf Ihren Bereich, kann denn Literatur dazu oder wie kann Literatur dazu beitragen? Bildet sich's ab? Also ich nehme im Buchgeschäft, wenn ich es mal so sagen darf, der letzten ein, zwei Jahre verstärkt war, dass Verlage sich auch um AutorInnen mit, sagen wir mal, migrantischem Hintergrund bemühen. Ja, dass es auch im Feuilleton wahrgenommen wird. Und frag mich, ob es darüber hinaus, also wie man diese Wahrnehmung verstärken kann oder wie tatsächlich diese AutorInnen auch gelesen werden.
Also ich denke, das ist einfach automatisch eine große Bereicherung für die deutsche Literatur, dass die Leute, die andere Heimat haben, auch von der Familie her, andere Erfahrungen, dass die schreiben, dass die einfach ihre Sicht der Dinge darstellen. Und da gibt es ja nun schon eine ganze Menge großartige Kolleginnen und Kollegen, ob das nun Ferinun Saimoglu, der ist ja schon in meinem Alter jetzt schon ein alter Hase, oder die Jungen da, Lena Gorelling oder Olga Krasnova, und so viele gibt es da, die kann ich alle gar nicht aufzählen. Ich nehme jetzt das, was mir gerade durch den Kopf schießt, und es sind ja viel mehr, dass einfach diese Frauen und Männer deutsch sind und gleichzeitig noch ihren anderen Hintergrund haben und darüber schreiben. Und das ist, Literatur ist ja doch Spaziergang in den Köpfen anderer Menschen, und so kann man lernen, andere Erfahrungen voyeuristisch aufnehmen und mit Leselust und dann darüber reden.
Also Literatur als integrative Kraft sozusagen auch.
Ich glaube, das ist aller guten Kunst, wohnt es inne, dass sie verbindet und nicht spaltet. Ja, weil alles, was spaltet, ist doch dann von Hass und Propaganda regiert. Und Kunst hat immer was Verbindendes, was Internationales, was Grenzen sprengt, was auch bei Literatur vielleicht noch am schwierigsten, aber nicht, weil jeder vernagelt seinen eigenen Acker bestellt, sondern weil wir halt nicht die Internationalität der Sprache haben, so wie die Musik oder die bildende Kunst oder auch das Theater vielleicht, Tanz einfach ohne Sprache auskommen. Aber man sieht es ja, das lernt man auch von den mehrsprachigen Kolleginnen und Kollegen, da gibt es viele Möglichkeiten. Und zum Glück gibt es ja den Beruf der literarischen Übersetzerin, des Übersetzers, ohne den wir ja alle nur in unserem eingegrenzten Gärtchen schaffen würden.
Ja, eingegrenztes Gärtchen, wenn man mal so zielgruppenorientiert fragt, Sie schreiben ja natürlich, oder vielleicht nicht natürlich, ist die Frage, für Erwachsene und vielleicht auch für einen gewissen, so habe ich es jetzt auch aus Ihrer Selbstbeschreibung mitgenommen, gebildeten, bildungsbürgerlichen Kreis von Lesenden, oder wie würden Sie Ihre Leserinnen und Leser beschreiben?
Ich höre das natürlich gar nicht gerne, weil ich eigentlich schreibe für alle, die lesen, aber ich fürchte, dass das Lesen einfach von anspruchsvollen Büchern oder von Büchern überhaupt keine Massenbewegung je gewesen ist und auch keine werden wird, und dass wir uns damit zufrieden geben müssen, ja, im bildungsbürgerlichen Milieu oder mit Zwang in der Schule gelesen zu werden. Aber ich sehe das auch jetzt nicht so, so tragisch. Die Menschen wollen immer Geschichten haben, und ich bin sehr glücklich und sehr privilegiert, dass jetzt also wirklich doch viele tausend Leute meine Bücher lesen. Und für eine Suhrkamp-Autorin ist das eine ziemlich gute Bilanz. Ja.
Nein, ich wollte Sie auch nur als sozusagen Kulturverwaltungsfuzzi dahingehend ein bisschen locken, weil natürlich viele Sparten sich dem Begriff der Vermittlung gegenübersehen und man immer wieder darüber diskutiert, ob zu Recht oder Unrecht sei dahingestellt. Ich glaube, es ist sinnvoll, darüber zu diskutieren, in welche Richtung auch immer, Dinge zu vermitteln, ja, dass sozusagen dass die eigentliche Produktion selbst nicht mehr genügt, um einen erweiterten Kreis von Rezipierenden zu erreichen. Und da wäre tatsächlich meine Frage, gibt es denn, muss es das geben, auch Gedanken Ihrerseits jetzt ganz konkret darüber, ob man vielleicht auch noch für andere schreibt? Also konkreter, dass man grundsätzlich natürlich für alle schreibt, ist klar, dass man weiß, dass man nicht alle erreicht. Das ist jetzt nicht nur ein literaturspezifisches Problem, sage ich mal, oder eine Herausforderung, aber haben Sie darüber schon mal auch in Ihre Arbeit einfließend nachgedacht?
Also ich muss jetzt zuerst mal sagen, dass ich natürlich vollkommen egoistisch ganz alleine schreibe, um das Zeug aus meinem Kopf rauszukriegen, wenn ich was Neues anfange. Und dann wundere ich mich am Schluss darüber, dass so viele Leute das auch interessant finden. Aber es beschäftigt mich natürlich die Frage, wie das mit der Zukunft des Buches und des Lesens als Freizeitbeschäftigung aussieht. Und dabei ist es mir eigentlich auch relativ egal, was gelesen wird, auch wenn ich vorhin so harsch und auch mit einem beruflichen Hochmut und Selbstbewusstsein über den Trash in den Bahnhofsbuchhandlungen gesprochen habe. Denke, man kann auch ruhig ein bisschen selbstbewusst und ja fast sogar arrogant sein, was die eigene Arbeit betrifft, aber Literaturvermittlung, ich finde es unglaublich wichtig, das weiterzugeben, und das ist immer noch die Aufgabe der Schulen, und ich weiß nicht, ob das immer so gut funktioniert, weil nur Menschen, die brennen für ihr Sujet, können Begeisterung übermitteln, und wenn Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer nicht begeistert sind von ihrem Beruf und auch von den Dingen, mit denen sie zu tun haben, können sie den Schülern auch keine Lesebegeisterung geben. Wer das im Elternhaus kennenlernt, der hat Glück, und alle anderen, die sind darauf angewiesen, dass die Schule und auch Kulturvermittlung im weitesten Sinne da hilft. Und ich glaube, dass Autorinnen und Autoren da viel mehr einbezogen werden sollten. Ich werde ab und zu mal in Schulen eingeladen zum Lesen, und das ist dann immer klasse, also mache ich auch gerne, aber es ist immer die Initiative engagierter Lehrerinnen, Einzelpersonen. Ja. Und dabei gibt es großartige Literaturvermittlung, Museumspädagogik zum Beispiel im Literaturarchiv Marbach, und es gibt auch tolle Theaterpädagogik, aber ich glaube, die Hochkultur, die macht sich zu einfach. Die Kultur muss zu den Kids kommen und nicht die Kids zur Kultur. Das ist für mich ganz klar, und das muss auch denen irgendwie gezeigt werden, dass sie selber was machen dürfen, dass sie nicht nur berieselt werden, sondern dass man selber zusammen irgendwas auf die Beine stellt. Ich glaube, das ist auch ausgebildete Leute besser können, teilweise als Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Also ich mache natürlich gerne im Unterricht was mit Kindern oder Jugendlichen, aber ich weiß gar nicht, ob das nicht andere dafür Ausgebildete besser können. Ich habe ganz lange unterrichtet, auch an der Volkshochschule, kreatives Schreiben für Erwachsene aller Altersstufen. Und am schwierigsten ist es eigentlich mit Jugendlichen, weil die immer gezwungen werden. Ja? Und ich fände es großartig, wenn es mehr Verbindungen gäbe zwischen Kunst im weitesten Sinne und Kultur und Jugend. Und nicht nur jetzt die von ihren Lehrern aus den Innenstadtschulen ins Theater geschleppt werden, sondern dass man wirklich auch rausgeht. Stuttgart ist ja so strukturiert, dass wir lauter Dörfchen da eingemeindet haben. Ja. Und da kann man doch nicht sagen, ja, ich will jetzt, dass wir in Bietigheim oder sonst wo oder in irgendeinem Neckarvorort, ja, Hedelfingen, Rohracker oder sonst wo, dass wir die jetzt ins Literaturhaus schleppen. Das ist, da wird kaum jemand mitgehen, der nicht gezwungen wird, so wie ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung Jugendliche einschätze. Ja. Und ich glaube, dass man da echt anders was machen könnte. Und das geht am besten mit den Schulen.
Ja, es gibt ja sogenannte Tandemlösungen auch im Bereich der kulturellen Bildung, weil ich glaube schon, dass die Authentizität, also dass jemand auch wirklich weiß, wovon er spricht, wenn er von Schreiben spricht, schon wichtig ist. Und da die Vermittlung allein von Texten, wenn man vielleicht auch nicht nur das Lesen, sondern auch das Schreiben vermitteln möchte, schon auch wichtig ist. Kann ich mir vorstellen.
Ja, und vielleicht auch einfach zu zeigen, das ist tatsächlich eine Frau, die macht das jetzt seit sie Mitte 20 ist, ernsthaft, und sie ist, sie kann sogar schlecht und recht davon leben, wenn es drauf ankäme. Das wird immer gefragt von Schülern, auch das Wirtschaftliche wird gefragt und wie man da hinkommt und wie das überhaupt funktioniert. Aber dass das Schreiben immer auf dem Lesen aufbaut und das Lesen per se auch klasse ist, das kann man in der Schule auch zeigen, und das geschieht mir echt zu wenig, und ich finde auch die Lehrpläne verstaubt, wenn da irgendwas gelesen wird, was ein bisschen moderner ist. Das kommt mir so vor, als ob ich das alles aus meiner eigenen Schulzeit noch kenne.
Aber da hat sich ja viel verändert. Darf ich Sie vielleicht noch fragen, so als Neustuttgarter, der ich bin, wir sind ja vorher schon beim Ansatz darauf eingegangen, die literarische Szene Stuttgarts beschreiben würden, vielleicht auch so ein bisschen in Abgrenzung zu anderen Metropolen, ja, also dass in Berlin gefühlt irgendwie alle sitzen und permanent irgendwie in den überregionalen Feuilletons rumgereicht werden und kreisen, das ist ja das eine. Wo liegt denn die spezifische Stärke der literarischen Szene oder der Buchstadt Stuttgart?
Es ist jetzt schwierig für mich zu beantworten, weil ich ein furchtbarer Eigenbrötler bin und auch in der Szene nicht gut vernetzt. So. Also ich mache halt einfach mein Ding und habe mich nie bemüht, jetzt hier irgendwie mich zusammenzuschalten. Natürlich kenne ich ein paar Kollegen, Kolleginnen, aber die literarische Szene ist, glaube ich, sehr vielfältig. Also ob das nun das Schriftstellerhaus ist oder das Literaturhaus oder jetzt Literaturarchiv Marbach, was ja zwar nicht mehr Stuttgart ist, aber auch ausstrahlt. Es gibt hier, glaube ich, jede Menge. Aber ich mache halt trotzdem mein eigenes Ding. Insofern bin ich da schlechte Ratgeberin.
Aber es fehlt Ihnen nichts in dem Sinn, sondern in Ihrer, wie haben Sie es gesagt, eigenbrötlerischen Art zu schreiben, vermissen Sie jetzt nicht irgendwas Spezifisches, was es hier noch nicht gibt?
Also das Einzige, was ich mir wirklich wünsche, das können Sie in dem Schwarzen Berg, meinem Roman mit der Mörike Binnenerzählung nachlesen, wäre so eine richtige Kneipe wie die Schlange. Mit so einem wirklich bohemartigen Flair, wo alle sich treffen und wo man vielleicht auch mal Leute kennenlernt, die man noch nicht auf dem Schirm hatte. Aber ich bin mit vielen Leuten befreundet, die keine Schriftstellerinnen oder Schriftsteller sind, und mit Leuten, die ganz gewöhnlichen Jobs nachgehen. Mit Autoren bin ich nur befreundet, wenn ich sie auch wirklich mag, und oft bin ich auch froh, dass ich Leute nicht kenne, deren Bücher ich liebe, weil ich dann Angst habe, dass die vielleicht unsympathisch wären. Ja, also ich brauche eigentlich den Austausch mit den Menschen nicht so sehr wie den Austausch mit den Büchern. Das ist einfach ja meine eigene Art, und da bin ich sehr, ja, ich weiß nicht, wie man es sagt, genügsam vielleicht. Das reicht mir dann schon, wenn ich mich austausche mit den paar wenigen Menschen, denen ich vertraue, denen ich meine Texte auch zuerst zeige.
Ist das Genügsame dann doch das Stuttgarterische?
Ich weiß nicht, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube auch, dass Stuttgart in seinem Außenbild viel mehr tun könnte, dass diese Häberle-Pfleiderer-Wahrnehmung dass die immer noch an der Stadt klebt und sie tut nichts dafür, sich nach außen anders zu präsentieren. Aber ich fürchte, dass Deutschland, deine Schwaben, dieser Film und das Buch von Thaddäus Troll der Stadt wie Pech und Schwefel anhaftet und dass man hier damit immer noch kokettiert, dass es solche Leute noch gibt und dieses Verhockte und ja, ich habe es ja auch ganz gerne, ich spreche auch Dialekt und alles, aber ich bin trotzdem der Ansicht, dass es völlig vorgestrig ist und ich würde mir schon wünschen, dass die Stadt eine andere Perspektive auf sich selbst entwickelt. Das ist so eine internationale Stadt mit Weltkonzernen und Hidden Champions drin und mit so vielen tollen Kultureinrichtungen, ob das nun Oper und Ballett ist oder ob das die Theater sind und noch so viele andere Dinge, die Museen. Es gibt so viel und das wird irgendwie immer nur auf Häberle und Pfleider runtergeschraubt.
So, mit diesem Plädoyer für eine Wahrnehmung des anderen, des tatsächlichen Stuttgart, darf ich Ihnen ganz herzlich für unser Gespräch danken.
Sehr gerne.
Alles Gute Ihnen.
Danke gleichfalls.
Und auf Wiederhören, liebe Zuhörende.